Wir müssen im Glauben Gott bei seinem Wort nehmen. Der Glaube ohne die dazugehörende Tat ist kraftlos, sinnlos. Der Glaube muss die Werke nach sich ziehen. Deshalb sagte der Herr, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Dem Glauben, der aus dem Worte Gottes kommt, muss das, was Gott in seinem Worte verheißen hat, folgen. Ist das klar?
Amen.
Muss folgen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt aus dem Worte Gottes. Nicht aus dem Zeitungsabschnitt oder aus dem Worte Gottes. Und im Worte Gottes steht das, was Gott uns zugesagt hat. Und es ist auch bestätigt, dass es viele erlebt haben. Wären wir die Ersten, dann wüssten wir vielleicht nicht ganz, wie wir es tun sollen. Aber das ganze Neue Testament bezeugt, was Gott getan hat, unter denen, die ihm geglaubt haben. Schon mit Maria beginnt's und da steht der schöne Vers. O selig, die du geglaubt hast, denn es wird geschehen, wie dir verheißen wurde. Man kann es in Lukas 2 nachlesen. Wenn wir glauben, dann haben wir Gottes Verheißungswort aufgenommen. Und dann kommt der Geist, um das Wort lebendig zu machen. Wir glauben, dass durch die Verkündigung des Evangeliums das neu geschehen muss, was in den Evangelien geschah und berichtet wurde. Die Verkündigung des Evangeliums kann nicht in Worten allein geschehen. Dann können wir alle zu Hause bleiben und die Bibel dort lesen, das wäre genug. Wenn wir zusammenkommen, dann deswegen, um diese göttlichen Dinge hervorzuheben, sie uns nahe zu bringen, dass sie uns lebendig gemacht werden, um sie dann zu erleben. Wir versammeln uns, um Gott zu erleben. Heute sind's auf den Tag 4 Jahre, als ich die Worte hörte, versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Wir sind hier im Namen des Herrn versammelt. Und manchmal beschleicht mich der Gedanke, dass wir auch als Gläubige eigene Vorstellungen von einem Mann Gottes haben. Schaut sie euch in der Bibel alle an. Jeder war so, wie Gott ihn gemacht hat. Und keiner hat Theater gespielt. Sie alle waren Menschen, obwohl Gottes Wort an sie ergangen war. Aber eins möchte ich hervorheben. Als David in Psalm 139 sagte, und betete ich mich in die oder der Hölle, was immer da steht, so würde deine Hand mich auch dort herausführen. Wenn wir ehrlich sein wollen, dann haben wir uns alle dahin gebettet. Aber genauso ehrlich dürfen wir sein und sagen, Gott, der Herr, hat das Gefängnis gefangen geführt, hat uns herausgeholt, hat uns frei gemacht und uns aus Gnaden vergeben. Wir bleiben nicht da, wo wir uns hingebettet haben. Das wäre ja schlimm. Wir gehören dorthin. Amen. Wir gehören dahin, wo Gott uns bestimmt und wo er die Dinge zubereitet hat. Halten wir es doch vor Augen, auch bei der Belehrung, dass wir Gott erleben können, Gott erleben müssen. Mir kam so der Gedanke, wenn irgendetwas in einem Haushalt nicht stimmt, sei es, dass der Strom ausfällt oder irgendetwas gemacht werden muss, dann gibt's immer Fachleute. Und mir kam der Gedanke, der Herr ist doch alles. Er ist Retter, er ist Heiler, er ist Befreier. Wenn irgendwas nicht ist, wie es sein sollte, rufen wir ihn. Er wird Zeit haben. Er wird es nicht vertrösten oder verschieben. Er wird kommen. Ja, er ist schon da. So wir glauben, ist er da, um zu helfen und zu segnen. Lasst uns mit dem 2. Chronik beginnen oder mit 2. Chronik. Hier lesen wir aus dem 6. Kapitel die letzten Verse und dann auch bis Kapitel 7, Vers 3. 2. Chronik 6 von Vers 40. Nun, denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun, mache dich auf, Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte, du selbst und deine machtvolle Lade. Lass deine Priester, Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab. Gedenke der Gnadenerweisungen, die du deinem Knechte David verheißen hast. Als dann Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Tempelhaus, so dass die Priester nicht in den Tempel des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel des Herrn erfüllte. Als nun alle Israeliten das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel ausgebreitet sahen, knieten sie, das Angesicht zur Erde geneigt, auf das Steinpflaster nieder, vollzogen die Anbetung und priesen den Herrn, dass er gütig sei und dass seine Gnade ewig wird. Welch ein wunderbares Wort! Hier haben wir ein ganz wunderbares Wort. David hatte in seinem Herzen, und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, er hatte einen Wunsch, dem Herrn ein Haus zu bauen. Er sagte, es ist nicht recht, dass ich in einem Hause von Zedernholz wohne und die Bundeslade unter Zelten ist. Dann sprach der Herr zu ihm, der Wunsch, den du hast, der ist gut, aber du bist ein Kriegsmann. Du sollst den Tempel nicht bauen, sondern dein Sohn wird es tun. Nun war der Tempel gebaut, aber David hatte die Pläne, hatte all das Material, hatte für alles gesorgt. Und nun wurde er gebaut, der Tempel. Und dann kam das Gebet, dass Gott gegenwärtig sein möchte und seinem Volke dort begegnen, wo er seinen Namen hingesetzt hat. Dort, wo das Bundesvolk vor seinem Angesicht zusammenkommt, sollte der Herr vom Himmel hören. Und das hat er getan. Der Herr wollte vom Himmel her antworten. Das hat er getan. Ich möchte, dass wir heute begreifen, dass der Herr immer sein Wort hält. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht sein Wort. Es lag nicht an Salomo, nicht an David. Gott hatte gesprochen. Und was er gesagt hatte, dazu stand er. Ungeachtet dessen, ob irgendjemand immer in seinen Wegen wandelte oder nicht, Gott ändert seinen Plan nicht. Gott steht zu seinem Wort bis auf den heutigen Tag. Er wacht darüber, um es zu erfüllen. Hier steht von der Herrlichkeit des Herrn, von dem Feuer Gottes, das herabkam, um den Tempel zu erfüllen. Wir sprechen in diesen Tagen über die Herrlichkeit des Herrn. Und wenn ihr es beobachtet habt, heute Vormittag lasen wir, dass die Wolke über dem Zelt war, aber dass Mose im Zelt war und dass der Herr mit ihm das selbst gesprochen hat. Die Wolke der Herrlichkeit war über dem Zelt. Der Herr war im Zelt, um mit Mose zu sprechen. Die Herrlichkeit war über den Fluren Bethlehems. Aber der Herr war in der Krippe. Er kann tun, was er will, offenbaren, wie er sich möchte. Wir können Gott mit unseren Gedanken nicht einstufen. Er offenbart sich in einer Weise, die über unser Verständnis hinausgeht. Das Volk Israel war auf dem Berge Sinai und auch das Feuer und die Stimme Gottes erscholl aus dem Himmel. Habt ihr es gelesen? Ihr könnt es nachlesen in Nehemia, da steht es ganz klar und deutlich geschrieben, dass der Herr im Feuer herunterkam auf den Berg, aber dass die Stimme aus dem Himmel erscholl. Nehemia, Kapitel 9, zweiter Teil von Vers 5, Nehemia 9. Ach, preiset den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der über allen Lobpreis und Ruhm erhaben ist. Du bist es, der da ist, Herr, du allein, du bist es, der den Himmel und den obersten Himmel samt ihrem ganzen Heer geschaffen hat und die Erde mit allem, was auf ihr ist, die Meere mit allem, was in ihnen ist. Und du bist es, der dies alles am Leben erhält und den das ganze himmlische Heer preist. Ich werde noch die andere Stelle finden, die ich eigentlich gesucht habe. Wer weiß sie auswendig von euch allen? wir haben ja eine Bibelstunde, wo der Herr herabkam mit oder im Feuer und dennoch vom Himmel her gesprochen hat. Bruder Ross wird sie gleich finden, danach werde ich sie dann lesen. Jetzt möchte ich zum Neuen Testament gehen, und zwar zum Korintherbrief. Im Neuen Testament möchte ich aus 1. Korinther, dem 2. Kapitel von Vers 6 lesen. 1. Korinther 2 von Vers 6. Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen. Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Bei Gott ist alles vorherbestimmt. Christus war vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt, als Lamm Gottes zu sterben. Wir waren vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, gläubig und selig zu werden. Alles, was mit Gott zu tun hat, ist nicht zeitlich, sondern ist ewig. Und der Heilsplan unseres Gottes ist von Ewigkeit her gefasst worden. Hier steht's, dass wir verherrlicht werden sollen. Dazu sind wir vorherbestimmt worden. Nicht nur gläubig werden, nicht nur fromm durch diese Welt gehen, sondern an dem glorreichen Tag, den der Herr gemacht hat, der schon feststeht, wenn er wiederkommen wird, um uns in sein Bild umzugestalten, wo das Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen wird und das Sterbliche die Unsterblichkeit. Dann wird sich das Wort erfüllen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Jetzt ist der Tod besiegt, aber dann wird er verschlungen sein. Und darüber freuen wir uns. Deshalb steht in der Offenbarung, und es wird kein Tod mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und die Tränen wird Gott von unseren Augen abwischen. Hier wird von den Vollkommenen gesprochen. Es wäre eine Anmaßung, wenn ein Mensch sagen würde, ich bin vollkommen, dem wüsste man nicht zu antworten. Man müsste ihn stehen lassen, in dem Verdacht, er weiß nicht, was er sagt. Das ist die eine Seite, nämlich die menschliche. Wenn aber Gott sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann müssen wir die andere Seite betrachten, nämlich die göttliche, und müssen dankbar oder dürfen dankbar bekennen, dass Gott nichts Halbes, sondern etwas Ganzes in uns vollbracht hat. Dass etwas Vollkommenes in uns geschaffen hat. Glaubt ihr das alle? Nicht du und ich kommen hierher und dünken uns etwas zu sein. Aber das, was Gott aus uns gemacht hat, lassen wir uns vom Feinde nicht streitig machen. Ich habe es wohl gestern Abend schon gesagt. Wir sind nicht das, was Sünde und manches aus uns machte, sondern das, was Gott aus uns gemacht hat. Es geht noch weiter. In Vers 8, 1. Korinther 2, Vers 8 steht, diese hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt. Denn hätten sie sie erkannt, also die Weisheit, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Wer wurde ans Kreuz geschlagen? Wer? Frage ich euch, wer? Ich habe es eben gelesen. So hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Denkt ihr da an den Psalm, an den ganz gewaltigen Psalm, ist 24 vielleicht. Wer ist der König der Ehren? Wer ist der König der Herrlichkeit? Mächtig im Streit, der Herr Zebaoth. Öffnet euch, ihr uralten Pforten, und lasst den König ein. Für uns ist Jesus Christus der Herr der Herrlichkeit. Aber genauso sehen wir ihn in seiner Erniedrigung. Verachtet, verspottet, geht er seinen Weg. Auch das stand geschrieben und musste sich erfüllen. Hier steht weiter vielmehr, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir sprechen in diesen Tagen von der übernatürlichen Offenbarung Gottes, von dem Licht, von der Wolke, von der Herrlichkeit. Und ich möchte dazu noch einige Stellen lesen. Eine noch aus dem 2. Korinther, aus dem 2. Korinther, dem 3. Kapitel von Vers 6. Hier steht, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber nun der Dienst, der den Tod bringt, mit seiner auf Stein eingegrabenen Buchstabenschrift solche Herrlichkeit besaß, dass die Israeliten das Angesicht Moses nicht anzuschauen vermochten, wegen des auf seinem Antlitz liegenden Glanzes, der doch wieder verschwand. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht eine noch weit größere Herrlichkeit besitzen. Denn wenn der Dienst, der die Verurteilung bringt, Herrlichkeit besitzt, so muss der Dienst, der die Gerechtsprechung vermittelt, in noch viel höherem Grade überaus an Herrlichkeit sein. Ja, die auch dort vorhandene Herrlichkeit verschwindet in dieser Beziehung völlig gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das vergängliche Herrlichkeit besitzt, so muss das Bleibende in einer noch größeren oder viel größeren Herrlichkeit dastehen. Wir sind Gott so dankbar für all diese Worte der Heiligen Schrift. Wir haben schon aus dem Alten Testament gelesen. Es war Herrlichkeit in den Tagen Moses. Herrlichkeit zu verschiedenen Zeiten. Die Propheten haben diese Herrlichkeit Gottes schon geschaut. Im Neuen Testament ist diese Herrlichkeit übertroffen. Jetzt ziehen wir bitte einen Vergleich, um festzustellen, ob wir nicht ein wenig hinterherhinken, ob wir nicht im Unglauben zu viel Raum gelassen haben, ob wir uns bis jetzt auf unsere gottgegebenen Rechte noch nicht ganz besonnen haben, ob wir die Erlösung, die uns zuteil wurde, und die Vergebung immer wieder neu in Frage stellen und uns im Kreise herumdrehen. Lassen wir uns von dem Ankläger der Brüder nicht länger aufhalten. Schauen wir auf den Herrn, der am Kreuz verblutete und der uns erlöst und bei unserem Namen gerufen hat. Er, der einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat und sprach: Ich will eure Sünden nicht mehr gedenken. Eine ewige Versöhnung, eine Sühne hat stattgefunden. Ein großer Versöhnungstag. Lasst uns aus 1. Timotheus, dem 6. Kapitel lesen. 1. Timotheus, Kapitel 6. Hier steht in Vers 16 geschrieben. 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und Macht. Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand Zugang hat, niemand kann hineindringen. Männer Gottes haben diese Herrlichkeit geschaut, aber sie wurden geblendet von diesem Glanz. Sie haben Gott, den Herrn, in diesem Licht nicht sehen können. Gott ist verborgen in diesem Licht, ist aber hervorgetreten und hat sich offenbart, so dass wir ihn schauen, dass wir ihn sehen können. Das ist im Grunde genommen das, was wir von Lukas 2 schon von Anfang an übernommen haben. Lukas Kapitel 2, Vers 9. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit oder der Lichtglanz des Herrn umleuchtete sie und sie gerieten in große Furcht. Der Herr war aus dem Licht herausgetreten, das Licht aber kam trotzdem herab. Und jetzt zeige ich euch die Verbindung, die Vereinigung des Menschlichen mit dem göttlichen Bereich. Gott musste beides vollziehen. Wir lesen dazu Matthäus Kapitel 3, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Matthäus Kapitel 3. Denn wir betrachten nicht nur, was mit dem Herrn geschah. Wir müssen begreifen, was es für uns bedeutet. Was hängt davon ab? Was habe ich davon? Wenn ich heute hier stünde und bis Mitternacht darüber predigen würde, wie Gott sich geoffenbart hat, vom Licht, vom Glanz, von der Herrlichkeit, und wir wüssten anschließend nicht, wie wir in diesen Plan hineinpassen, was unser Stand ist, dann hätte ich vergeblich gepredigt, hätte ich nur eine Seite beleuchtet. Matthäus Kapitel 3. Hier wird bildlich dargestellt, wie die Versöhnung, die Verbindung zwischen Himmel und Erde stattgefunden hat, nach dem Psalmwort: Gerechtigkeit und Friede werden einander umarmen. Und was ist das nächste Wort? Ich lese es euch gleich. Aber zunächst mal hier Matthäus Kapitel 3. Hier lesen wir von Vers 15. Doch Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes ihm nach. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen oder auf ihm bleiben. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Worum geht es hier? Der Leib, in dem Jesus hier auf Erden wandelte, war so in diese Welt hineingeboren, obwohl durch den Geist gezeugt, wie jeder andere Leib hineingeboren wurde. In Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. An Gebärden als Mensch erfunden. Über diesen Leib musste der Geist kommen, um den göttlichen Anspruch auf diesen Leib zu machen, dass dieser Leib verklärt werden kann, zurück in die Geistleiblichkeit, um uns, wie wir ja in einem Fleischesleibe sind, ebenfalls die Möglichkeit zu geben, weil wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind, aus diesem Fleischesleib in die Geistleiblichkeit verwandelt zu werden. Ich zeige euch aus zwei Bibelstellen, dass der Herr an uns gedacht hat. Und das freut mich über die Maßen. Die erste, Psalm 85, das Wort, das ich eben zitieren wollte. Psalm 85 von Vers 10 bis 12. Wahrlich, sein Heil ist denen nah, die ihn fürchten. Dass Herrlichkeit in unserem Lande wohne, dass Gnade und Treue einander begegnen oder begrüßen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Die Treue wird auf der Erde sprossen und die Gerechtigkeit vom Himmel herniederschauen. Es musste eine Verbindung vom Himmel her geschaffen werden. Und deshalb hat sich Gott einen irdischen Leib bereitet nach dem Wort der Schrift: Brand- und Speisopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, in der Buchrolle steht über mich geschrieben: Deinen Willen zu tun, o Gott, bin ich gekommen. Hier sollte der Wille Gottes geschehen. Nur mit einem? Nein, durch den einen, mit und für alle. Im Sohne Gottes ruht Gottes Wohlgefallen auf allen Söhnen und Töchtern Gottes. Was geschah? Geschah doch für uns alle. Ich lese euch aus Psalm 2. Nur damit ihr wisst, dass es tatsächlich geschrieben steht. Psalm 2 von Vers 7. Lasst mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich selbst habe dich heute gezeugt. Und jetzt kommt's. Fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Was hat unser Herr im Missionsbefehl gesagt? Geht hin in alle Welt. Zuerst steht noch, geht nach Jerusalem, dann nach Judäa, nach Samarien und bis an das Ende der Welt. Und dann geht hinaus in alle Welt, um euch zu zeigen, dass dieses mit der Sohnschaft zusammenhängt, lese ich aus Psalm 2, Vers 11 und 12. Dienet dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Welch eine gewaltige Prophetie. Warum steht geschrieben, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Nicht Angst vor Strafe. Es ist ein großer Unterschied zwischen Furcht und Ehrfurcht. Und ich bin Gott dankbar für die Genauigkeit unserer Sprache. In manchen Sprachen gibt's dafür nur ein Wort. Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, vor seinem Wort und vor allem, was er getan hat und noch tut. Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Dienet dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Wir merken, hier geht es nicht um Furcht vor Strafe. Hier geht es um die heilige Ehrfurcht. Also, in Matthäus 3 ist uns buchstäblich und wortwörtlich vor Augen geführt, dass Gott, der als Vater Geist ist, sich mit seiner persönlichen Offenbarung im Fleische verbunden hat, um uns, wie wir im Fleische sind, in Jesus Christus mit sich selber zu verbinden und zu vereinen, um uns in die Familie Gottes hineinzufügen und uns auch zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Dieses Wort ist doch ja nicht dafür gedacht, dass man darüber streitet, sondern dass man die heilsgeschichtliche Bedeutung erkennt. Jesus war und ist Immanuel. Aber hier wird bildlich dargestellt, was tatsächlich geschehen ist. Der Geist kam in Gestalt einer Taube. Nicht die Taube in Gestalt des Geistes, sondern der Geist formte sich in die Gestalt einer Taube. Lest 1. Mose 8 von Vers 8 und ihr werdet begreifen, welches der Zusammenhang ist. Die Sündflut kam über die Erde. Lasst mich lesen, wird besser sein. Dann werden wir sehen, warum Gott diese biblischen Bilder genutzt hat, um uns etwas vor Augen zu führen, nicht nur um es schreiben zu lassen, sondern uns wissen zu lassen, worum es geht. 1. Mose, Kapitel 8, von Vers 8. Hierauf ließ er die Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob das Wasser sich auf der Erdoberfläche verlaufen habe. Da die Taube aber keinen Ort fand, wo sie ihre Füße hätte ruhen lassen können, kehrte sie zu ihm in die Arche zurück. Denn die Wasser bedeckten noch die Oberfläche der ganzen Erde. Streckte er seine Hand hinaus, ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Hierauf wartete er noch weitere 7 Tage und ließ dann die Taube zum 2. Mal aus der Arche fliegen. Da kam die Taube um die Abendzeit, Halleluja. Da kam die Taube um die Abendzeit zu ihm zurück. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt im Schnabel. Ihr Lieben, diese paar Verse sagen uns mehr, als wir heute hier auf einmal ertragen können. 1. Mose 6 steht geschrieben, dass Gott zornig war und es ihn gereute, die Menschen geschaffen zu haben, weil ihre Wege und ihr Tun böse war und sie ihre eigenen Wege gingen. Er sprach in seinem Zorn: Es reut mich, den Menschen geschaffen zu haben. Dann kam die Sündflut und jetzt wurde die Taube ausgeschickt. Der Zorn hatte sich gelegt. Die Strafe war gekommen, das Gericht vollzogen. Der Zorn Gottes war gestillt. Die Taube kehrte dann zum 2. Mal zurück und brachte ein frisches Ölbaumblatt, um zu zeigen, der Zorn ist vorüber, die Flut ist nicht mehr da, jetzt kann es neu beginnen. Als hier der Geist Gottes herabkam, wollte der Herr uns sagen, mein Zorn legt sich, mein Gericht wird abgehalten. Und der Moment kommt, wo derselbe Geist auch über euch, die Erlösten, kommen wird. Und das geschah am Pfingsttage. Gott hat Bilder, Gott hat Beispiele gebraucht, um uns gewisse Dinge vor Augen zu führen. Wir lesen aber noch weiter. Und zwar Matthäus Kapitel 17, das bekannte Wort, das wir schon gelesen haben. Hier wurden einige, nämlich alle, die anwesend waren, in die Wolke der Herrlichkeit eingehüllt. Also nicht nur einer, nämlich der Sohn Gottes, sondern diejenigen aus dem Alten und diejenigen aus dem Neuen Testament, die dort anwesend waren. Matthäus Kapitel 17 von Vers 2. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt oder verklärt. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus: Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so werde ich 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Bis hier, diese Wolke der Herrlichkeit überschattete alle, die dort waren, und am Schluss wird hier gesagt, höret auf ihn, nicht auf einen Menschen, sondern auf ihn, der zu uns redet. Wer wandelte mitten unter den 7 goldenen Leuchtern? Und wer die Beschreibung hier liest, der denkt an Offenbarung Kapitel 1, wo uns die gleiche Beschreibung gegeben wird. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, hier hat er in seinem Fleischesleibe die Verherrlichung, die Verklärung erlebt, wie wir sie erleben werden bei dem Augenblick der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. So werden wir sein, wie er ist, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier wird von der Wolke gesprochen, von der Herrlichkeit, von der Verklärung. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann sind nicht nur Worte da, dann muss eine Auswirkung kommen. Und sie kommt, wenn wir glauben und wenn wir vertrauen und nicht nur hören und sagen, gut, es geschah damals, sondern glauben, dass es mit uns geschieht. Wir lesen weiter von der Wolke und dann auch von der Herrlichkeit und vom Licht. Aus Apostelgeschichte lesen wir Kapitel 1, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Nicht irgendeine Wolke, sondern die Wolke der Herrlichkeit. Die übernatürliche Wolke, das Licht, in dem er vorher war. Er sagte, ich komme von Gott und kehre zu Gott zurück. Er ist in das Licht zurückgekehrt. Lesen wir dazu Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 3. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 3. Während er nun so dahin zog und schon in die Nähe von Damaskus gekommen war, umstrahlte ihn plötzlich ein Lichtschein vom Himmel her. Er stürzte zu Boden und vernahm eine Stimme, die ihm zurief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du, Herr? Jener antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Was war's? Der Herr, von dem wir wissen, dass er als hoher Priester zu Rechten der Majestät Gottes sitzt, derselbe Herr, der Fürsprecher und Mittler ist, derselbe, der König, Priester und Prophet ist, derselbe ist an Raum und Zeit nicht gebunden. Er kann sich offenbaren, wie er will, wann er will und wo er will. Und wohl jedem der sich nicht daran ärgert. Saulus auf dem Wege nach Damaskus, von einem hellen Licht umstrahlt, und die Frage lautet, wer bist du, Herr? Und die Antwort, ich bin Jesus. In dem gleichen Licht, in dem er vorher war, in derselben Herrlichkeit, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Form seiner Offenbarung mag sich wandeln, aber er bleibt derselbe in Ewigkeit. Er mag Priester sein, Prophet, König und alles, alles, alles. Aber er bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Apostelgeschichte 22 schildert uns das noch ein bisschen genauer. Apostelgeschichte 22, hier ist es Vers 6. Jawohl, genau. Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die mir zurief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er antwortete, oder ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus von Nazareth. Dieses war in dem ersten Bericht nicht drin. Derselbe Jesus, der in Galiläa wandelte, der in Nazareth war, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Auch das kann möglich sein, dass die Stimme ganz laut ertönt. Und nur der sie hört, der angesprochen wird. Wir können alle zu Hunderten unter derselben Predigt, unter der gleichen Verkündigung sein und sitzen. Es kommt darauf an, ob es dem Herrn gelingt, dich anzusprechen. Ganz persönlich mit dir zu reden und zu wissen, das ist die Stunde, die der Herr dazu bereitet hat, um mit uns zu reden. Stephanus sah denselben Jesus als Menschensohn zu Rechten der Herrlichkeit Gottes. Wir lesen dazu aus Apostelgeschichte, dem 7. Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 55 und 56. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte fest zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen und rief aus, ich sehe die Himmel aufgetan und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Warum steht hier Menschensohn? Seht ihr, wie wichtig es ist, dass man weiß, wohin die Begriffe gehören? Sohn Gottes, Retter, Erlöser. Menschensohn, Prophet, prophetischer Dienst. Sohn Davids, König, regieren, herrschen. Alles hat seinen Platz. Hier ist die Herrschaft noch nicht angebrochen. Hier kann er noch nicht König sein und mitten auf dem Throne sitzen. Hier muss er zu Rechten der Herrlichkeit Gottes. Es steht wörtlich, ich schaute zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes. Was hat Stephanus gesehen? Vorhin haben wir gelesen, niemand kann Gott sehen. Und kein Mensch hat Gott je gesehen. Denn Gott ist Geist und wohnt in einem Licht, in das wir nicht eindringen können. Was hat er gesehen? Er sah die Herrlichkeit Gottes, in die Gott eingehüllt ist. Und er sah Jesus als Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Nicht als König, nicht als Richter, als Menschensohn zu Rechten. Und wisst ihr, wenn wir dann zur Offenbarung, zum ersten Kapitel gehen, dann schreibt Johannes, und ich sah sieben goldene Leuchter und einen, der unter ihnen wandelte, gleich einem Menschensohn. Das Wort Menschensohn kommt von Römer Kapitel 1, Vers 1, bis Judah den letzten Vers nicht ein einziges Mal vor. In der Offenbarung kommt's aber wieder vor, weil es der prophetische Abschnitt ist, der dort behandelt wird. Allein im Matthäus-Evangelium steht mindestens 26 Mal das Wort Menschensohn. Lest nach, wie oft da das Wort Gottessohn steht. Lest mal nach. Sucht bitte sehr gut. Sucht gut. Und wenn ihr alle Kapitel gelesen habt, alle 28, dann könnt ihr es mir ja sagen. Immer wieder hat der Herr auf sich als Menschensohn Bezug genommen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ihr werdet des Menschensohn in der Herrlichkeit sehen, vieles. Und der Menschensohn wird wiederkommen. Immer Menschensohn, Menschensohn. Weil die Menschen ihn damals auch nicht erkannt haben als das, was er ist. Und er musste seine Aufgabe wahrnehmen, wie Mose sagte, und ein Prophet sein. Wir lesen weiter, und zwar aus Matthäus Kapitel 24 und dann auch gleich aus Kapitel 25. Und ihr werdet sehen, wie die Herrlichkeit wieder mündet und der Herr der Herrlichkeit in ihr kommt. Matthäus Kapitel 24 von Vers 29. Sogleich aber nach jener Drangsalzzeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Hier ist also die Rede von dem Menschensohn, der mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen wird. Lesen wir Matthäus 25, Vers 31. Hier steht Folgendes. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden. Über diese Themen werden wir noch sprechen, denn es gehört schon zu dem Kommen Christi. Und es ist so wichtig, dass wir die verschiedenen Kommen einordnen können. Sonst bringen wir die Dinge durcheinander. Biblische Prophetie muss durch den Geist Gottes geordnet wiedergegeben werden. Sonst kann es uns passieren, dass wir erwarten, was beim dritten Kommen geschehen soll, dass es beim zweiten geschieht, und würden uns darüber wundern, wenn es nicht geschieht. Aber lesen wir weiter aus Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Ebenfalls ein uns allen sehr bekanntes Wort. Seht, er kommt mit den Wolken, und sehen werden ihn alle Augen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden um ihn alle Geschlechter der Erde. Auch dazu könnte man aus dem Alten Testament die Stellen lesen, und das werden wir noch tun. Hier geht es uns um die Wolke der Herrlichkeit. Der Herr ist auf der Wolke gen Himmel gefahren und gehoben worden, und er wird in derselben Weise wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Lesen wir aus Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14, Vers 14. Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er hatte auf dem Haupt eine goldene Krone und eine scharfe Sichel in der Hand. Auch hier geht es darum, dass er auf der Wolke gesehen wurde. Wir sprachen ja über die Herrlichkeit, die sichtbar wurde, über die Wolke, über die Feuersäule. Wir sprachen über die verschiedenen Dinge, die uns in verschiedenen Zusammenhängen bezeugt wurden, sei es von Mose, sei es von Hesekiel oder von Salomo oder den Propheten, wo immer es sein mag. Es waren verschiedene übernatürliche Offenbarungen Gottes. Ein Mose sah ein Feuer in einem Dornbusch. Warum Dornbusch? In dem Fluch, den Gott ausgesprochen hatte, in 1. Mose 3 heißt es, Dornen und Distel soll der Acker tragen. Gott wollte andeuten, hier durch den Dornbusch, der Fluch wird hinweggenommen, der Schaden wird gut gemacht. Oh, wenn wir nur all diese Schattenbilder, all diese Beispiele nehmen könnten, um sie in rechter Weise darlegen zu können. Wir gehen weiter. Offenbarung Kapitel 21. Wir kommen dem Ziele sehr nahe. Offenbarung Kapitel 21. Auch ein bekanntes Wort. Die heilige Stadt kommt vom Himmel herunter. Hier steht in Vers 23 geschrieben. Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer Erleuchtung. Denn die Herrlichkeit Gottes spendet ihr Licht, und ihre Leuchte ist das Lamm. Haben wir alle mitgelesen? Die Herrlichkeit Gottes rückt wieder in den Vordergrund. Und wer ist die Ausstrahlung dieses Lichtes, dieser Herrlichkeit Gottes? Ich lese noch einmal. Offenbarung 21, Vers 23. Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer Erleuchtung, denn die Herrlichkeit Gottes spendet ihr Licht und ihre Leuchte ist das Lamm. Welch ein wunderbares Wort. Jesus Christus ist die sichtbare Offenbarungsform des unsichtbaren Gottes. Niemand wüsste, wie Gott aussieht, wer Gott ist, was Gott will, wenn nicht Jesus Christus im Fleisch geoffenbart worden wäre. Viele haben von Gott gesprochen. Viele haben Prophetie gegeben. Aber einer war es, in dem sie sich erfüllte. Einer, der sagen konnte, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Also, die Herrlichkeit Gottes spendet das Licht, aber das Lamm ist die Ausstrahlung. Halleluja! Preis sei unserem Gott! Wir sehen, wer Jesus ist. In Matthäus 16 fragte der Herr, was sagen die Menschen, wer der Menschensohn sei? Und die Antworten sind heute noch vielfältiger als damals. Die einen sagten Johannes der Täufer, Jeremia und irgendwie Elia, einer der Propheten. Und dann fragte er die Seinen, was sagt ihr, wer der Menschensohn ist? Da kam die gewaltige Antwort aus dem Munde des Petrus und der Herr sagt, Fleisch und Blut hat dir dieses nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Wir lesen aus Offenbarung 22, Vers 5, um das noch einmal zu bestätigen. Offenbarung 22, Vers 5. Es wird dort auch keine Nacht mehr sein und man bedarf keines Lampenlichtes und keines Sonnenlichts, denn Gott, der Herr, wird ihnen leuchten. Ja, wer wird nun leuchten? In Kapitel 21, Vers 23, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und hier steht nun, sie bedürfen nicht des Lichtes noch der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihnen leuchten. Halleluja. Oh, wie wunderbar! Läuft und mündet am Ende alles wieder zusammen. Es ist aus Gott hervorgekommen und mündet wieder in Gott. Auf dass da Gott sei alles in allem und in allen. In alle Ewigkeiten. Ein Mensch kann das nicht erklären. Was meint ihr, wie schwer es war, das zu formulieren und in Worte zu kleiden? Und ich merke, wie schwer es ist, das auszudrücken. Ich lese euch von Kapitel 22 so die ersten Verse und dann werdet ihr schon merken, in welcher Weise da die Vorbereitung stattfindet. Es heißt in Offenbarung 22 von Vers 1. Weiter zeigte er mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorfloss. Hier ist ein Thron, aber zwei Begriffe stehen noch im Raum. Der aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorfloss. Was sagte unser Herr? Auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Warum? Weil der Vater sich im Sohn offenbart hat. Wer Gott woanders sucht als im Sohne, wird ihn nie zum Vater haben. Nur wer den Sohn Gottes erkannt hat, wird Gott zum Vater haben können. Denn der Vater hat sich im Sohne offenbart. Ich lese weiter, Vers 2. Auf beiden Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm und den Straßen der Stadt, standen Lebensbäume, die 12-mal Früchte tragen. In jedem Monat bringen sie ihre Früchte, und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Es wird auch dort nichts vom Bann Getroffenes mehr geben. Vielmehr wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr stehen. Und jetzt kommt's. Und seine Knechte, ja, wessen Knechte? Und seine Knechte werden ihm dienen. Vorher steht vom Thron Gottes und vom Thron des Lammes. Was sagte Jesus in Offenbarung Kapitel 3? Wer da überwindet, wird mit mir auf meinem Throne sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Der Thron im Himmel ist der Thron des Vaters. Im Matthäus-Evangelium haben wir dann gelesen, und er wird sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Das ist der Thron Davids, wenn er dann die Königsherrschaft beginnen wird über die ganze Welt. Ich lese aber noch weiter, denn hier kommt noch einiges Schöne. Und seine Knechte werden ihm dienen und werden sein Angesicht schauen. Ja, wessen Angesicht, wenn da zwei sind? Bitte? Und werden sein Angesicht schauen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Hier sehen wir, der Name des Vaters ist ja auch der Name des Sohnes. Und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Ihr Lieben, wenn wir das hier einem Professor der Theologie vorgelesen hätten, der hätte die Flucht ergriffen. Der wäre nicht mehr hier, es sei denn, Gott hätte ihn überwältigt. Und solche Menschen wünschen wir uns ja in den Versammlungen, die von Gott überwältigt werden. Als letzte Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja, dem 4. Kapitel, hier ist es der 5. Vers, Jesaja Kapitel 4, Vers 5, hier steht geschrieben, wenn der Allherr, ich lese von Vers 4, wenn der Allherr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die vielfache Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat, durch den Geist des Gerichts und durch den Geist der Läuterung, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über den Festversammlungen dort eine Wolke bei Tage mit Rauch schaffen und lichten Feuerschein bei Nacht, denn über allem wird die Herrlichkeit des Herrn ein Schutz und Schirm sein. Halleluja! Preis sei unserem Gott! So wird es sein, wenn der Herr sein Werk zum Abschluss bringt. Merkt ihr, wie Altes und Neues Testament übereinstimmt? Über allem wird dann die Herrlichkeit des Herrn ein Schutz sein. Der Herr ist Licht, der Herr ist Schutz. Er ist uns alles in allem geworden. Werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir erstrahlt. Gott hat uns Licht geschenkt, nicht ein Licht, das Licht. Jesus Christus, das Licht der Welt. Johannes legte Zeugnis ab von dem Licht. Er war nicht selbst das Licht, er legte Zeugnis von dem Licht ab. Es kam gerade in die Welt, um alle zu erleuchten, die zu ihm kommen. Und dazu passt das Wort aus dem Johannesevangelium, das unser Herr laut ausgerufen hat. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Sind wir doch dankbar, dass der Herr sich in Verschiedenheit offenbart hat. Hier sah ihn jemand als Menschensohn. Hier einer in dem hellen Licht, wie immer er gesehen wurde, in einer bestimmten Aufgabe. Er muss ja auch hoher Priester sein, nach der Ordnung Melchisedeks. Und trotzdem bleibt er Herr. Er ist Ritter und ist trotzdem König, auch wenn er seine Königsherrschaft noch nicht angetreten hat. Alles geordnet, alles zu seiner Zeit. Und ich freue mich, dass der Herr uns in diesen Tagen durch die prophetische Offenbarung seines Wortes Licht und Klarheit über all die Zusammenhänge der Heiligen Schrift geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob es eine Zeit auf Erden gab, in der der Ratschluss Gottes so tief geoffenbart worden wäre, als in unserer Zeit. Danken wir Gott für das, was er getan hat. Und erleben wir es mit, was andere erlebt haben, damit wir nicht bei uns selber denken, ja, die hatten es gut, die haben gesehen, die haben gehört. Glaube dem Zeugnis, das uns im Worte Gottes hinterlassen wurde. Und rechne du damit, dass der Herr sich dir offenbart. Aber sage ihm nicht wie, denn darauf wird er nicht eingehen. Sag ihm nur, Herr, offenbare dich mir. Das genügt. Und glaube, dass er es tun wird. Den Rest überlasse ihm. Er weiß, wie er es tun wird. Ihm braucht man es nicht zu sagen. Seinem heiligen Namen sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen und singen, wir geben die Ehre nur Jesus.
Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Liebe. Und verkünden seine Liebe. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Liebe.
Wir neigen unsere Häupter. Sollten einige hier sein, die noch Mühe haben zu glauben, aber dennoch ein Verlangen im Herzen tragen, dass sie glauben möchten, ihr könnt es jetzt erleben. Setzt euer Vertrauen ganz auf den Herrn. Er wird sich euch offenbaren. Er gab die Verheißung, eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Mit den Emmausjüngern ging der Herr in einer veränderten Gestalt. Sie erkannten ihn nicht und fragten: Bist du der einzige Fremde, der nicht weiß, was geschah in diesen Tagen? Er kann sich offenbaren, wie er will. Nach der Auferstehung sagte Maria oder dachte, es sei der Gärtner. Er kann sich auf vielfache Weise offenbaren und kundtun. Eins aber sag ich euch, jedes Mal erkennen wir ihn an seiner Stimme.
Amen.
Und seine Stimme ist sein Wort. Wenn jemand vom Feuer spricht und redet am Worte Gottes vorbei, dann lasst einen solchen Menschen gehen. Der Herr wird immer mit seinem Worte übereinstimmen. Er wird die gleiche Sprache sprechen, immer dasselbe sagen und derselbe bleiben in Ewigkeit. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Wir sehen dich in einer Vielfalt der Offenbarungen und sehen dich trotzdem als einen Gott, als den, der alles geschaffen hat, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Du bist Schöpfer, Erhalter, Richter, Retter, Erlöser. Du bist alles in allem. Wir danken dir dafür. Besonders danken wir dir dafür, dass du deine Majestät und Herrlichkeit zurückgelassen hast, weil du Verlangen danach trugst, uns in deine Herrlichkeit mit hineinzunehmen, auch uns zu verewigen, ja ewiges Leben aus Gnaden zu schenken, uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Lass uns alles von Herzen glauben und aus heilsgeschichtlicher Schau sehen, o Gott. Nicht mit dem Verstande darüber grübeln, treuer Herr, sondern glauben. Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Wir danken dir, dass wir glauben können, was uns im Alten und Neuen Testament bezeugt wird. Am Ende wird alles wieder in dir, dem allmächtigen Gott, münden, und wir werden bei dir sein alle Zeit. Du wirst unter uns wohnen und sein, du unser Gott und wir dein Volk. Treuer Herr, wir danken dir für diesen Tag und bitten dich, möge dein Wort tief in uns hineinfallen. Möge eine solche Weihe und Hingebung, mögen wir zu einem ganzen Opfer auf deinem Altar werden und von Herzen sagen können: Dein Wille geschehe in meinem Leben. Hier bin ich, nimm mich, wie ich bin. Treuer Herr, dass wir es nicht nur sagen, sondern meinen würden, o Herr, dass du zum Wollen auch das Vollbringen schenken könntest. Nochmals danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Danken dir dafür, dass du auch in unserer Generation in dem Licht erschienen bist, in dem gleichen Licht, in dem du einem Paulus erschienen warst, bist du Bruder Brenham erschienen, hast auch ihn zu einem auserwählten Rüstzeug gemacht für die Auserwählten. Ich danke dir dafür. Geliebter Herr, nimm uns alle hin. Hilf unserem Unglauben ab, o Herr, dass wir im Glauben an dich unter dem Schall deines Wortes versammelt sind, damit du wirken und bestätigen kannst. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.